Okay, Psalm 42. Wir machen weiter mit Psalm mit. Wir sind jetzt im zweiten Buch der Psalm. Und das freut mich total. Ja. Weil ich liebe die Psalmen, habe ich schon immer. Das ist das Buch in der Bibel, wo ich am meisten Kraft rausziehe. Egal, wie es mir geistlich geht. Wenn ich lese und nichts verstehe, wenn ich müde bin, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin oder zornig, wenn ich im Fleisch bin oder gerade gesündigt habe, so ein, egal zu welchem Zeitpunkt, ich mache einen Psalm auf und er tröstet mich. So ein, sind alles Lobpreislieder. Ne? Und Lobpreislieder sind Gebete. Ne? Da wurde nicht auf die Melodie geachtet oder auf die Schönheit, wie es gesungen wurde oder wie die Stimmen waren, sondern auf die Wörter. Ne? Das sind Lobpreislieder. Das ist, wenn man Gott anbetet. Man konzentriert sich auf die einzelnen Wörter. Ne? Und bringt sie vor Gott. So ein, und das Schöne an den Psalmen, bei Gott hier, ich finde in den meisten Büchern in der Bibel wirken die Glaubenshelden oder die Männer und Frauen Gottes halt so stark, ne? Und so fehlerlos manchmal, ne? Wenn man die Briefe von Paulus liest oder so, selbst wenn er sich da als schwachen Sünder bezeichnet, aber die Menschen wirken so übernatürlich. Aber das liegt halt nur daran, dass nur bestimmte Teile aus ihrem Leben rausgenommen wurden und in eine Geschichte verpackt, ne? Das darf man nie vergessen. Zwischen all dem, auch die Jünger und all das, so ein zwischen all dem auch bei Abraham oder bei Mose, so ein war eine viel größere Zeit dazwischen, wo die ganz natürliche Menschen waren und ganz natürlich dumm waren einfach. Ne? So. Und ich finde, das kommt nirgendwo besser raus, dass Gott mit uns Menschen, mit unserer Menschlichkeit klarkommt, als in Psalmen. Und heute, das war ein gutes Intro, ich hätte es nicht besser machen können, geht es um einen Sohn von Korah. So, und der war auch mit bei den Leviten, war mit eingeteilt für den Lobpreis, ne, für die Anbetung. Es waren verschiedene Gruppen, drei Gruppen der Leviten und eine Gruppe aus verschiedenen Stämmen waren für den Lobpreis zuständig. Die haben Lobpreislieder geschrieben, Lobpreislieder gesungen, die Psalmen für uns, ne, so ein, oder einfach nur Musik gemacht. So ein, und hier, wie auch immer er heißt, so ein, nennen wir ihn Achim. Achim ist hier gerade an einem Punkt, als er den Psalm schreibt, so ein, wo er absolut verzweifelt ist, total am Ende, den letzten, was ein Mensch noch ertragen kann. Ohne Glaube, ohne Gott, einfach an einem Punkt, wo er einfach sagt, so ein, es ist zu Ende, ich kann nicht mehr, hier ist Schluss. So. Und von daher, lass uns da auch so rangehen. Ne? Hier ist ein zerbrochener Mann, der weit weg ist von seinem Tempel, von den anderen, die Loblieder singen mit Inbrunst, weit weg von den Opfern, weit weg von, vom Alltag, weit weg von der Familie, weit weg von Freunden, weit weg von vom Gottesdienst, so ein, von Gesprächen mit Gott. Hier ist ein Mann, der in einer Anfechtung ist, in einem fremden Land, umzingelt von Feinden, so ein ein Mann, der sich sehnt, nach Hause zu kommen. Ein Mann, der sich danach sehnt, zu Gott zu kommen. Also, Vers 1, Psalm 42. Dem Vorsänger von den Söhnen Korahs ein Maskil. Wie ein Hirsch leckst nach Wasserbächen, so leckst meine Seele, oh Gott, nach dir. Elberfelder steht Hirschkuh. So ein, aber ist egal. So ein, hier sind viele Bilder drin, die wir heute einfach nicht mehr benutzen, ist klar. Oder wo wir einfach nicht wissen, okay, was soll das jetzt bedeuten? Ne? So, und wir würden heute, wenn wir ein Lobpreislied machen oder ein Gebet einfach nur, ist ja nur ein Gebet, andere Bilder benutzen, um unsere Gefühle zu machen. Aber ich weiß, wie es ist, durstig zu sein. Kennst du das? Du wachst in der Nacht auf, es ist 5 Uhr, du könntest eigentlich noch 2 Stunden schlafen oder eine. So ein, ne, und du hast so einen trockenen Mund, du hast so einen Durst, dass du dich hinwälzt und dich mit dir kämpfst, ne? So ein, aber es geht nicht, weil du hast so einen Durst und du läufst los, total übermüdet zum Wasserhahn, dein Mund ist trocken, du machst den Wasserhahn auf, du hörst das Wasser, du nimmst dein Glas, du trinkst es und es ist total erfrischend, oder? So ein, ich lieb das dann, wenn du dieses Wasser hast, ne? Und dann willst du noch eins trinken, weil es so erfrischend ist, aber es geht nicht. Aber Durst ist was, was man in Deutschland, glaube ich, nur so kennt, oder? Also, ich glaube, sonst ist man nicht durstig hier. Ich habe noch nie von Deutschen gehört, der in Deutschland verdurstet ist. Aber in den Ländern hier war es so. Und manchmal war es so eine Dürrezeit, dass die Tiere verendet sind. Weil die konnten sich keinen Brunnen graben oder mal Wasser schöpfen oder so. Und hier ist er jetzt, ein Mann, der durstig ist nach Gott. Durstig ist nach diesem Zuhause in Gott. Er sagt, mich dürstet. Ich brauche dich, ich will dich, ich suche dich, weil du bist wie diese Erfrischung, wenn man am Verdursten ist. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Da ist er echt an einem Punkt, wo er keine Hoffnung mehr hat für sich und wo er einfach am Boden liegt, zerbrochen. Und er sagt, mich dürstet nach dir, mich dürstet nach Gott, mich dürstet nach einem lebendigen Gott. Und ich kenne das. So eine Zeiten hatte ich auch. Wer so eine Zeiten noch nicht kennt, so bist gesegnet. Hoffe, so eine Zeit kommt nie bei dir. Ne? Aber viele von uns hatten auch solche Zeiten oder haben sie gerade wo wir einfach sagen, mich dürstet nach einem lebendigen Gott. Mich dürstet nach dieser Gemeinschaft, die ich kenne, die ich mal hatte. Nach dieser Zweisamkeit. Nach diesem von ihm auch hören, nicht nur mein Glaube, nicht nur mein Vertrauen, nicht nur die Bibelverse, sondern oder den Lobpreis oder die Gebetszeit, sondern diese Zweisamkeit, ne? Dieses Zwiegespräch, dieses Rauskommen aus dem Gebet und wissen, oh Gott ist da, ne? Danke, was du gesagt hast, danke, dass du mich berührt hast, der Ort, wo man einfach nur mit Gott leibhaftig läuft, die Zeit, wo man wirklich sein Handeln sieht und wahrnimmt und einfach nur voller Dank und Preis ist. Und in so einer Situation ist er hier. Er sagt, mich dürstet nach dem lebendigen Gott, nach dieser echten Gemeinschaft mit dir. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Herr, wann werde ich sterben, dass ich endlich bei dir bin und Ruhe habe? Auch die Gedanken kenne ich. Die sind nicht depressiv oder, naja, vielleicht schon, aber nicht unbedingt, weil, so wie Paulus es sagte, so sehe ich das auch. Und es ist so. Und das ist nicht schlecht oder böse, das zu sagen oder zu denken als Mensch. Auch wenn man Kinder hat und verheiratet. Bei Gott ist es weitaus besser als hier unten. Und zu sterben ist viel mehr Gewinn, als hier unten sich durchzukrepeln. Bis Jesus kommt. Aber trotzdem ist es gut, hier zu sein. Ne? Und sich durchzukrepeln. Weil hier so viel Schönes ist und so viel Wertvolles. Aber er ist hier an einem Punkt, wo er einfach nicht mehr kann und wo er einfach nur noch sagt, Gott, ich möchte bei dir sein. Wann ist es soweit? Ich kann nicht mehr. Und Jesus hat uns das gesagt. Wir werden viel Verfolgung haben. Jeder, der seinen Namen anruft und der ihm wirklich folgt, wird verfolgt werden. Und diese Verfolgung ist nicht unbedingt nur von einem Menschen gemeint. Und ich komme mit Jesus und ich bin beschützt wie eine Blase, aber irgendwann kommt die Zeit, wo ich reife und wo ich Selbstständigkeit lernen muss als wiedergeborener Mensch, nur weil ich älter werde im Glauben. Und dann kommt die Zeit, wo Gott die Blase platzen lässt und wo man laufen muss und sich entscheiden muss, wo man nicht mehr so behütet ist von Anfechtung und Versuchung, sondern wo Gott mehr und mehr langsam in unser Leben reinlässt. Wir sind hier, wir sind Kämpfer, ne? Wir sind Krieger, wir haben eine Waffenrüstung, wir sind keine Prinzen und Prinzessinnen, die getragen werden, nur weil wir unser König, unser Vater ist, unser Vater, unser König ist, der König, unser Vater ist, na wie auch immer, ne? Sondern nee, Jesus hat uns das versprochen, er hat gesagt, sie werden euch hassen, um meinen Namen zu willen, ihr werdet Druck haben, ihr werdet eine Last haben, ich werde euch nicht die Last nehmen und dann zu behalten für euch tragen, sondern ich werde euch auch eine Last zurückgeben. Und da müssen wir durch. Und ich kenne das bei mir, ich habe so Hochs, ne? Wo ich auf dem Hoch stehe und wo ich wirklich kämpfe und wo ich voller Feuer bin und voller Kraft, wo ich Glauben habe und Visionen und wo alles einfach läuft. Ne? Und dann gibt es aber Zeiten und die kommen danach wo es halt wieder runtergeht, weil der Hügel hat leider nur eine Spitze und wenn du die erreicht hast, dann geht es wieder runter ins Tal. Ne? So, und auch durch das Tal muss ich gehen, aber ich habe das Gefühl, je länger ich mit Jesus gehe, desto tiefer werden die Täler. Und desto schwerer wird der Aufstieg wieder zum nächsten Hoch. Aber das ist normal und das ist richtig und das ist gut so. Ja. Weil ich bin stärker jetzt für den Berg, der jetzt kommt. Das hätte ich am Anfang nicht geschafft. Aber meine Füße werden gestärkt, meine Muskeln werden trainiert. Ich bekomme mehr und mehr Ausdauer, je länger und je intensiver ich laufe mit Jesus. Je weniger Pausen ich mache mit ihm. Das sind. Wir müssen aber Kraft beziehen und die beziehen wir nur, wenn wir trinken und die beziehen wir nur, wenn wir essen. Und Jesus hat das verraten. Das geistliche Leben hier ist nicht physisch. Ja. Wir können es doch nicht physisch beurteilen oder so. Es gibt keine Möglichkeit, sich die Kraft irgendwie zu erkaufen oder zu erarbeiten. Sondern die Kraft, dieses Essen und Trinken, das wir brauchen, um geistlich zu laufen mit Kraft und mit Glauben, das ist der Heilige Geist, das Wasser und das Wort, die Bibel. Und das Wort für mich auch, dass der Heilige Geist zu uns spricht, was für mich auch die Bibel ist. Wenn Gott in mein Leben redet, dann ist das sein Wort genau das gleiche wie das hier, gleichwertig. Ne? So und von daher ist es wichtig, auch Gemeinschaft zu haben mit Gott. Die drei Sachen. Ausstrecken nach ihnen und dann empfangen. So. Und wer vergisst, seine Kraft von ihm zu beziehen, der verhungert und verdurstet. Ne? Und dankbar, und wir können da echt preisen, dass Gott uns nicht verdursten lässt und verhungern. So. Jesus hat gesagt, da ist eine Quelle, ihr könnt kommen und trinken. Und ich glaube nicht, dass Jesus damit meinte, weil er sagt, dann wird das nicht mehr dürsten, dass er dann meinte, du trinkst einmal und dann dürstest du nie wieder. Weil ich kenne das anders. Ich muss bei dieser Quelle beständig schöpfen und trinken. Aber die Quelle ist beständig da. Das ist eben das. Mich muss nicht mehr dürsten. Das ist wie, wenn du in Deutschland lebst, du machst einen Wasserhahn auf. Mich dürstet nicht mehr. Aber ich muss trinken. Ne? Und ja, wir müssen auch nicht mehr hungrig sein, weil wir können beständig kommen, wir haben beständig die Gemeinschaft und das Wort so mit ihm. Aber wir müssen essen, täglich. Das Manna täglich einsammeln. Und ich danke Gott, dass er auch Wachteln schickt. So. Ne? Und achte darauf. Am Morgen die Bibel und am Tag oder am Abend. Die Wachteln. Und für mich ist es der Heilige Geist. Seine Worte, die persönlichen Worte Gottes, die er mir jeden Tag, den ganzen Tag durchgibt. Aber auch da muss ich sammeln und essen. Wir brauchen Gott. Und hier ist ein Mann, der sich einfach danach sehnt, nach dieser, wieder zurückzukommen zu dieser göttlichen Geborgenheit. Meine Tränen sind Speise bei Tag und bei Nacht. Du kannst dich auch vom falschen Wasser ernähren. Und heute werden wir sehen, ist so ein Zwischenspiel zwischen Gottes Geist, der redet, und der Geist von der Person, die da redet, ne, und von der Seele, die redet. Ne. Wir bestehen aus drei Teilen, sagt die Bibel. Körper, Seele und Geist. Ne. Und das einmal die Seele und die Seele, das sind die ganzen Emotionen und Gefühle. Ne. So zum Teil. Das ganze Emotionale. Und die Seele ist oft betrübt und lässt sich oft betrüben, leicht beeinflussen. Du kennst das, die Leute in der Welt, da gibt es so viele, die machen ihr Geschäft drauf, die haben sich spezialisiert darauf, die Seele der Menschen zu beeinflussen. Deswegen kaufen wir den ganzen Mist und denken, wir brauchen noch mehr. Deswegen gibt es die ganzen Sekten. So ein, ne? Schlechtes Gewissen zu machen oder ein Verlangen zu wecken oder so, das ist die Seele. Und David war auch in der Situation und hat gesagt, lobe den Herrn, meine Seele. Erinnere dich an dem, was er Gutes getan hat. Lobe den Herrn. Ne? Und das ist der Moment, wo der Heilige Geist zu uns reinkommt und unseren Geist anspricht. Ne? Diese neue Schöpfung. Und sagt, Ruhe jetzt. Sag zu deiner Seele, du kannst ruhig sein und dich beruhigen und loslassen. Es wird alles gut. Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, ja, wo ist denn nun dein Gott? Und das tut am meisten weh, das kenne ich. Du hast es schon schwer, du gehst schon durch durch echt ein Tal des Todes, durch eine Wüste, da wo es trocken ist. Irgendwie scheint, als ob alles schief geht. Oder deine Fragen werden nicht beantwortet oder deine Wünsche gehen nicht so auf, wie du es dir denkst. Oder ein Wunsch ist aufgegangen und auf einmal, bumm, ist er wieder weg, zerplatzt. Ne? Wo man einfach da sitzt und denkt so, sich fühlt wie Hiob, ne? Geschlagen von Gott und verlassen von allem. Und dann sind da noch die Menschen, die dich beobachten und gucken, ne? Wie reagiert er? Wie geht er mit der Situation um? Es sind viele Heiden, die uns beobachten, Heiden, viele Gottlose, die gottesfürchtigen Menschen beobachten, nicht, wenn es ihnen gut geht, sondern wenn es ihnen schlecht geht. Wie verhalten sie sich da? Wie gehen sie mit der Situation um? Ne? Das ist der Moment, wo wir Zeugen sind, dass es so anders geht. Weil wir einen belebten Geist haben. Einen Geist, der weiterguckt, weil er einen Heiligen Geist in sich hat und die kommunizieren miteinander. Der gestärkt wird. Der zur Seele Kraft hat zu sagen, ist egal, wie es aussieht, ist egal, wo ich hier gerade drin bin. Ich gucke jetzt nach oben, wieder auf Gott. Ich habe Hoffnung. Ich kann stehen. Wo ist denn dein Gott? Ja, und manchmal lässt uns Gott durch Zeiten gehen, wo einfach keine Veränderung ist, wo es immer schlimmer wird. Ich kenne das. Ich weiß, wie das schmerzt. Ich kann mich genau reinfühlen in den Typen hier. Eine Zeit, wo man einfach zerbrochen und zerschlagen ist. Eine Zeit, wo man einfach nicht weiter kann. Aber das ist eben das Schöne, weil wenn man da rauskommt und man kommt da raus, das ist ein Versprechen Gottes und er lügt nicht. Das sagte uns zu mir Jakobus zum Beispiel. Und in all den Zeugnissen und in unserem Leben auch. Wenn wir da wieder raus sind, dann endet das mit einer Freude, die nicht erklärbar ist und mit einer Kraft, die vorher nicht da war. Mit Schätzen, die wirklich ewig bleiben. Man kommt verändert dort raus, zerbrochen. Und dann auf einmal neu zusammengesetzt. Man kommt rein in diese Dunkelheit und wenn dann das Licht wieder angeht, dann merkt man, wow, ich bin verformt. Da ist was anders. Und das ist eben das, was wir brauchen, um durchzuhalten. Ja, wir hatten das vor 2 Wochen wo gehen wir gerade durch? Im Neuen Testament? Im 2. Korinther. Ja. Wo Paulus halt sagt, hey, freut euch, das ist eine wichtige Zeit, diese Anfechtung, dieser Druck. Da, wo es nicht gut läuft, da ist der Moment, wo man wirklich Gott ganz nah kommt. Da ist der Moment, wo man wirklich was beeinflusst, auch im Umfeld. Vers 5. Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten. Wie ich dahinzog im Gedränge mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes, unter lauten Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Wenn du zurückguckst bei David und so, wo die Bundeslade wieder zurückbringen, ne? Da waren die Söhne Korahs auch vorne und haben musiziert. Das ganze Volk war da, das war ein Fest. Die haben Party gemacht. Es war so lustig und so voller Euphorie, dass David nackig vorne getanzt hat, ne? Ob er ganz nackt war, weiß ich nicht, aber es hat gereicht, um seine Frau zu beschämen, ne? Aber das war ein Fest. Die Bundeslade, wo Gott sagt, das ist mein Sitz, bei den Menschen, wurde reingeführt. Und da war der Typ hier mit dabei. Hat Gott mitgepriesen, in sich gefreut. Und jetzt sitzt er hier in seinem dunkelsten Ort und was macht er? Er denkt an den schönsten Tag, den er hatte mit Gott. Und er sehnt sich danach, wieder in diesem Licht zu sein, in dieser Freude, wieder in seiner Gemeinschaft mit den Menschen, wieder Gott so nah zu sein. Und das kann ich verstehen. Und jetzt kommt der Moment, wo der Heilige Geist zu seinem Geist spricht. Und jetzt spricht er zu seiner Seele. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Das ist Glaube. Ich liebe das so. Wie in Psalm, so läuft es auch in unseren Gebeten. Wir kommen zu Gott ohne Hoffnung manchmal, aber wer kommt mit offenem Herzen, den ihn wirklich sucht, der Heilige Geist redet. Bringt die Gedanken des Trostes. bringt ihn die richtige Stelle, alles wieder in Ordnung, Sohn. So, dass er zu unserer Seele sagt, sei ruhig, Sohn, hör auf, dich jetzt zu fürchten, hör auf zu jammern, Sohn, weil ich werde meinem Gott noch danken. Und das hier ist Glaube. Das ist auch das, was Paulus immer meint und Jesus und betet in Dankbarkeit, mit dankbaren Herzen. Lasst nicht los mit Danksagungen. Ne? Auch in euren Flehen und in euren Bitten soll alles in Danksagung geschehen und so weiter. Es bedeutet einfach, man glaubt Gott mehr als seinen Gefühlen. Man glaubt und vertraut Gott mehr als den Ängsten, die man hat, oder die Zweifel. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Ich bin Gott so dankbar, weil ich weiß noch, wie es war vor ihm, wo ich in Depressionen litt, wo ich manisch-depressiv war, richtig krankhaft depressiv, wo ich einfach jahrelang nicht rausgekommen bin, wo jeder Tag einfach nur gleich war, so nämlich nichts, wo ich selber keinen einzigen Wert mehr hatte, wo ich einfach keine Hoffnung mehr hatte für mich selbst, wo jeder Traum gelebt war und ich nicht mehr wusste, was soll denn jetzt noch kommen. So der Moment, wo ich ganz unten war, wo da war nichts, nichts konnte mir mehr helfen. Der einzigste Ausweg war der Tod. Und wäre Gott nicht in mein Leben gekommen, wäre es passiert. Hätte ich Jesus nicht angenommen, wäre das mein Ende gewesen. Und ich wüsste jetzt, wo ich dann gelandet wäre. So. Deswegen bin ich Gott so dankbar. Er ist in mein Leben gekommen und ich durfte ihn akzeptieren. Ich habe es getan zum Glück. So, weil an dem Moment an, wo er da war, waren die Gefühle noch da. Und auch meine Menschenfurcht, auch meine Schizophrenie wollte ich gerade sagen, oder so schlimm war es nicht, aber meine Paranoia. Ne? Zum Teil war ich auch schizophren, weil ich dachte, jeder will mir was Böses. Ne? Und ich war immer noch der gleiche, immer noch kaputt. So, aber trotzdem war da diese Stimme in mir immer wieder zur richtigen Zeit, die gesagt hat, das wird schon. Beruhig dich. Das wird schon, bleib jetzt hier sitzen und hör dir den Gottesdienst an. Das wird schon, bleib hier sitzen und ertrag die Menschen um dich drumherum. Die wollen dir nichts Böses. Und ich bin so dankbar, weil da ist Gottes Geist jetzt auf einmal in mir gewesen, der zulässt, dass ich den Gefühlen von meiner Seele und den Gedanken meiner Seele nicht mehr ergeben bin. Weißt du, jetzt auf einmal hatte ich Kraft. Und das ist geblieben und dafür dürfen wir dankbar sein. Wir sind unseren Gefühlen nicht mehr ergeben. Aber trotzdem ist es noch der Ort, unsere Seele, die der Feind angreift. Das hat er im Garten Eden gemacht und das macht er bis zum Schluss. Da sind wir am verwundbarsten, da ist der Mensch am schwächsten. Aber wir haben seinen Geist bekommen. Und wir sind nicht mehr der Sünde untertan. Weil wir können uns, bevor wir sündigen, schon in unserem Geist entscheiden und sagen, nein, da vertraue ich nicht drauf. Vers 7. Mein Gott, jetzt kommt er wieder und seine Seele ist verstummt und sein Geist ist jetzt wach. Und er guckt auf Gott und er redet mit Gott und hat auf Selbstgespräche zu tun. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermon-Gipfel am Berg Mizar. Das ist ganz im Norden, weit weg vom Tempel. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Er kommt zu Gott und sagt, Gott, ich fühle mich überrollt. Ich fühle mich überrollt von all den Wellen, von all den Umständen, von meinem ganzen Leben, von all dem, was außen und was in mir ist. Ne? Das ist ja das Schlimmste dann, wenn nur äußerlich Druck ist, dann ist es nicht so schlimm, wenn du innerlich Frieden und Ruhe hast. Und das schaffst du nur, wenn du auf Gott guckst. Das meint Jakobus, in Versuchung sollen wir uns freuen. Das schaffen aber nur die, die Gott glauben und nicht zweifeln. Ne? Auch wenn du Gott vertraust und glaubst und auf seine Stimme hörst, während du von diesen Wellen umgeben bist, dann kannst du dort Frieden finden und Gnade und Ruhe. Das kann man hier schon auf Erden erleben, weil wir einen Heiligen Geist in uns haben. Aber er hat es gerade nicht in der Situation und deswegen schreit er zu Gott und schreit es aus und sagt, Gott, das ist mir zu viel. So ein ehrlich sein vor Gott, das ist das A und O. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. So typisch, so. Du siehst bei David und auch bei den anderen Psalmisten, die kommen total zerschossen rein ins Gebet. Ne? So total in Depression und in Unglaube und in kein Vertrauen zu Gott. So ein, ne? Aber du kannst richtig beobachten, was sich in uns verändert, so wenn wir den Schritt tun zu Gott in unserer Not. So ein, wenn wir bei ihm wirklich Trost suchen und Hilfe. Ne? So ein, der Geist lenkt alles um und dreht alles um. Unser Blick wird hochgehoben auf ihn wieder. Und wir haben Überblick auf einmal über alles. Ne? Und alles, was so riesig groß war, wirkt auf einmal klein, weil wir von oben gucken können. Ne? Wenn's am Tag wird, Gott seine Gnade geben. Und jeder, der die Bibel kennt und Gott glaubt, der weiß, dass Gott gnädig ist. Vom Herzen her. Und dass er nicht zurückhält mit seiner Gnade. Wer Gott nahen muss, muss glauben, dass er ist und muss glauben, dass er Gutes tut, Gutes geben will, segnet. Und in der Nacht, wenn es dunkel wird, ja, dann ist ein Lied bei mir. Und ich kenne das. Am meisten oder am intensivsten singe ich Lobpreislieder, leider muss ich sagen, aber es ist halt so, in der Nacht. Also wenn ich kein Licht habe, wenn es dunkel ist, wenn ich nur ein bisschen Licht habe, so irgendwie. Ne? Wenn in meinem Glauben ich so ein bisschen an Schiffbruch, im Schiffbruch bin, ne? So, also dann fange ich an und krieg Lieder für meinen Gott. Und ich fange an zu reden und ich fange an, meinen Mund wieder zu öffnen und laut zu schreien. Ich fange an, meine Seele freien Lauf zu lassen, um Gott anzubeten und nicht mehr sich selbst. So, das ist der Moment, wo ich zerbrochen bin und zerschlagen, so, und wo ich mich aufrichte, meine Seele aufrichte zu Gott. Wo ich zu meiner Seele sage, jetzt lass es raus, so, und gib's zu ihm. So. Das ist meistens in der Nacht. Und am Tag, wenn alles hell ist, wenn ich einen Lauf habe und ich gut in meinem Lauf bin, wenn ich Kraft habe und im Geist, wenn ich Vision habe und mich freue, dann bin ich erfreut an der Gnade und genieße die. Lauf da drin. So. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Und das ist wieder hier so ein Hin und Her, weil jetzt redet auf einmal die Seele wieder. Ne? Das hörst du richtig. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Das wird die Seele, die spricht. Das ist wieder der Moment, wo der Geist sagen muss, so ein, hey, meine Seele, warum bist du so betrübt? So ein, hier ist ein Mann, der sagt, du hast mich vergessen. Und ich kenne das. Ich habe die Gedanken auch schon oft gehabt so, und so oft ausgesprochen vor Gott. Ne? Du hast mich vergessen. So, warum ist das jetzt so? Ich verstehe es nicht. So ein, warum muss ich die Last tragen und dann gibst du mir noch die andere dazu? Ich verstehe es nicht. Ich mache doch alles richtig und habe meinen Lauf. Ja. Aber das ist meine Seele, die da spricht, die sich die in die Dunkelheit gekommen ist. Wieder. Und die muss zurück ans Licht. Aber ich mag es sehr, dass er so ehrlich ist. So, Vers 11. Wie zur Malmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränge, weil sie täglich zu mir sagen, ja, wo ist denn dein Gott? Na, wann kommt denn deine Lösung? Na, wann geht's dir denn besser? Guck mal dein Leben an, du Assi. So, ne? So, weil das kommt, das ist ein ganz normales deutsches Wort. Asozialer. Ne? So, aber guck dich doch mal an, so. Dir geht's doch immer schlechter und schlechter. So, ne? Und du bist ein guter Christ, ja? Und du liebst Gott, ja? Und du gehst gut mit ihm? Haha. Du suchst ihn? Ja, warum lächelst du denn nicht? Oder warum läufst du nicht rum wie eine Sandschlange, ne? So wie ich? So, warum kriegst du dein Leben nicht gebacken? So, warum wird's denn nicht besser? Ist doch ein Gottes Segens. Guck mal dein Leben an. So, warum bist du denn so klein, du Wurm? Ne? Wo ist denn dein Gott? Wann kommt denn dein Gott, um dich zu retten? Ne? Dieser Mann hier ist von Gott nicht verlassen. auch wenn er sich so vorkommt. Und das dürfen wir auch wissen so. Unser Gott wird uns nicht verlassen, auch wenn es so aussieht und wenn wir uns so fühlen. Es ist nicht die Wahrheit. Das ist der Feind, der kommt so und unsere Seele betrübt hat. Und wir waren so doof, drauf zu hören. Und wir sind doof und wir bleiben doof. Egal wie viel wir lernen, egal wie groß wir werden im Herrn, wir bleiben doof. Weil Satan so klug ist. So klug kann kein Mensch werden. Unmöglich. Wir bleiben doof. Und wir lassen uns immer und immer wieder überreden, auf unsere Gefühle zu hören und gehen denen nach. Aber Paulus hat gesagt, hey, die Gefühle, das sind Götzendienst. Die Gefühle, die wir haben, zerstören. Zorn und Wut und Bitterkeit und Neid und Gier und Habsucht und Lust. Das sind Gefühle, die sind alle in uns und die sind nicht unbedingt, manche sind nicht unbedingt schlecht. Ne? Weil wenn ich keine Lust habe nach meiner Frau, hätte ich keine Kinder. Wenn ich keinen Hunger hätte, würde ich verhungern. Wenn ich keinen Durst hätte, würde ich verdursten. Ne? Aber wenn ich zu viel fresse, ne, dann werde ich dicker und dicker. Ne? Wenn ich zu viel saufe, werde ich besoffen und ja, werde ein Assi. Ne? Und wenn ich zu viel Lust habe, so, dann falle ich in Sünde und begehe Ehebruch. Und so weiter und so fort. Ne? Ich ergebe mich mein Gefühl nicht. Das hat Paulus gesagt. Er hat gesagt, ich bin in allem frei, aber ich lasse mich von nichts beherrschen. Und da geht es auch um Gefühle. Ne? Ich habe Disziplin gelernt und ich lerne weiter Disziplin. Weil ich möchte meine Seele beherrschen. Ich möchte, dass mein Geist, diese neue Schöpfung, über dem steht und rechte Wege geht und gute Wege geht, in Kraft geht und in Wahrheit, im Licht. Und jetzt kommt Wille der Geist, der zu ihm spricht. Ne? Weil, ich meine, er war ja gerade stark, hat Gott gepriesen, hat gesagt so, ja, ich glaube, dass Gott kommt. Und im nächsten Vers schon, Vers 12, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Ich kenne dieses Hin und Her, ne, dieses Wechselspiel der Gefühle. Ich glaube, und auf einmal glaube ich nicht mehr. Im nächsten Moment. Ich fasse mir den Kopf und denke so, was ist los? Ich habe doch gerade Gott gepriesen und habe es wirklich ernst gemeint. Und dann trete ich vor die Tür, gehe meinen Weg und dann ist schon wieder alles da. Aber da bist du nicht der Einzige, wenn es dir so geht. So geht es allen Menschen. Ja. So geht es auch dem Mann Gottes hier. Und der ist bestimmt wieder nach Hause gekommen. Aber jetzt war es nicht Zeit. Und 43 lesen wir noch, weil das gehört eigentlich zu dem Psalm dazu. Schaffe mir Recht, oh Gott, und führe meine Sache gegen ein unbarmherziges Volk. Errette mich von dem Mann der Lüge und des Unrechts. Ich bete das so oft. Herr, errette mich vor den Lügen. Vor den Lügen Satans. Und für mich gibt es nur Satan oder Gott. Ich meine, nicht falsch verstehen, der größte Feind, den ich habe, das bin ich selber, das ist meine Seele. Ne? Mit der muss ich am meisten kämpfen, mit diesem Hund. Ne? Mich entscheiden, füttere ich den Hund oder den neuen Menschen. Aber trotzdem geht der Verführer rum und selbst wenn die Welt nur redet, die Menschen, die Gottlosen, weiß ich trotzdem, dass diese Dunkelheit nicht von ihnen kommt, sondern dass Satan das benutzt für sein Reich, das er baut. Das ist eben, ich komme zu Gott und ich muss sagen, schaff du mir Recht, Herr. Ich bin belagert und ich muss durch so viel Leid gehen und durch so viel Dunkelheit, obwohl ich hier gar nichts mache. Also bitte schaff du mir Recht, weil das ist Unrecht. Ich strecke mich aus nach dir und ich laufe meinen Weg so gut es geht. Und du weißt, ich bin ja schwach und ein Sünder, deswegen bist du für mich gestorben. Also hilf mir, rette mich aus meiner Situation. Schaff du Recht. Führe meine Sache, Herr, gegen meinen Feind, gegen meinen Unterdrücker, gegen den, der mich belagert. Und wenn es nur mein Gefühl ist oder meine Abhängigkeit nach irgendwas oder sonst was, meine Angst wegen irgendeiner Situation, meine Sorgen, das ist auch mein Feind. Und dann muss man zu Gott kommen und sagen, Herr, dann nur du kannst mir helfen. Kein Mensch kann mir helfen. Keine Veränderung in meinem Leben kann mir helfen. Ne? Und wir denken das oft. Und das ist auch die Seele, die sich beeinflussen lässt und die halt sagt, wenn das und das in meinem Leben besser läuft, wenn ich das und das in meinem Leben habe, dann würde ich mich jetzt nicht so fühlen. Und wenn es nur die Arbeit oder die Frau oder sonst was ist, oder Mann, sorry, ne? Aber ich kenne das, aber das sind Lügen und das ist nicht wahr, es ist die Unwahrheit. Das ist einfach nur zu viel gedacht. Sich belabern lassen. Sich einfach hingeben in Illusionen, in eine Lüge. Weil selbst wenn sich das alles ändert und man das alles hat, ist es immer noch das Gleiche. Ja. Nur Gott kann helfen. Nur er ist der Punkt. Und wenn man ihn hat, dann kann man vertrauen in allem, was man bekommt oder nicht. Aber man ist sicher. Nur er ist fähig, uns zu retten, auch in der Wüstenzeit. Nur er ist fähig, uns daraus zu leiten. Uns jeden Tag an den richtigen Ort zu schicken, dass wir Nahrung haben und Wasser und überleben. Nur er ist fähig, unsere Schuhe ganz zu halten, dass wir durch die Wüste kommen und nicht barfuß gehen müssen. Damit unsere Kleider nicht zerreißen, ne? Dass unsere Gerechtigkeit bleibt, dass wir an Jesus hängen bleiben und nicht loslassen. Nur er ist fähig dazu. Deswegen ist er auch der einzigste Ort, wo wir wirklich Hilfe und Rettung und Trost finden. Schaffe du mir Recht, o Gott, und führe meine Sache gegen ein unbarmherziges Volk. Errette mich. Verzweifle, denn du bist der Gott, der mich schützt. Machtvolles und kraftvolles Wort. Da ist wieder Glaube. Ja, du bist der, der mich beschützt. Aber jetzt kommt wieder die Seele zu Wort. Warum verwirfst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Auf und ab, auf und ab. Und ich kenne das. Manchmal macht das Leben einfach keinen Sinn. Und manchmal ist es einfach, als ob man gegen eine Wand rennt. Und wenn man es irgendwie schafft, die zu erklimmen, dann klatscht man runter, tut sich weh und dann sieht man, oh, da ist noch eine. Manchmal läuft das Leben halt so, ne? Und manchmal muss man einfach loslassen und es akzeptieren. Manchmal muss man einfach loslassen und sagen, okay, dann mach doch, was du willst, ja. Hier ist er jetzt und ich meine, er wird erbaut und er wird erfrischt und sein Blick kommt nach oben, aber er ist zu schwach, weil seine Seele ist so laut, seine Gefühle so stark, dass er einfach es nicht schafft, seinen Blick zu halten. Im Vertrauen und im Glauben. Also sitzt er da und sagt, nee, warum hast du mich verlassen, Gott? Warum muss ich denn trauernd umhergehen? Warum kann ich nicht durch den Mist hier gehen, mit Freude? Sondern warum muss ich trauern? Ja. Aber das sind Fragen, die im Grunde nicht sein müssen. Ne? Vers 3. Der Geist kommt wieder und hebt wieder seinen Blick. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Er ist da in seinen Gefühlen und in seiner Angst, in seiner Not, in seiner Verzweiflung und trotzdem ist da wieder dieser Geist, der redet. Dieses andere Leben, diese andere Person, diese gottesfürchtige und heilige Person. Und er sagt, was wir heute beten würden, Jesus, bitte sende dein Licht in meine Dunkelheit. Bitte schick du irgendwie Wahrheit hier rein. Bitte sei du einfach laut und leite du mich auf deinem Weg. Bitte komm du einfach rein in meine Situation, in meinem Leben und sei sichtbar und spürbar und hörbar. Und bring mich zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Bring du mich an den Ort, wo du bist, wo meine Brüder und Schwestern sind, wo ich Gemeinschaft habe und wieder singen kann, wo ich danken und preisen kann und das auch höre. Bring ich an einen Ort, wo ich mich zu Hause fühle. Vers 4, dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. und dich preise auf der Laute oder Gitarre, oh Gott, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Was bist du so betrübt, meine Seele? Komm doch wieder zurück und vertraue einfach Gott. Was machst du dir Sorgen, meine Seele? Weil dafür gibt es keinen Grund, weil du weißt, dass Gott dich führt und dich hält und alles für dich hat. Warum gibst du auf, meine Seele? Und bist du kraftlos? Weil du weißt doch, wo du deine Kraft bekommen kannst. Du weißt doch, dass du sicher und geborgen bist und dass Gott dich nach Hause bringt. Das hat er versprochen und das wird er halten. Warum bist du so betrübt, meine Seele? Und ich mag das so, dass wir durch Jesus so eine feste Zuversicht haben und so eine neue Art, die wir so nicht hatten. Weißt du, dass wir trotz, dass wir laut sind und wir sind und wir in unserer Schwachheit da sind in der Welt, so trotzdem diese Stärke haben. Diese Gnade, dass wir trotzdem immer wieder von Gott getröstet und erinnert werden. Also höre da drauf und gib nicht auf. So wie der Mann sich hier fühlt, so fühlen wir uns alle. Und ich kenne dieses Auf und Ab. Und wenn man den Blick verliert, dann denkt man irgendwann, dass es eh keinen Sinn macht, weil es nicht anders wird und nicht besser. Aber das ist eben dieser Kampf, den auch Paulus beschreibt. Zwischen seiner Seele und seinem Fleisch, seinem Geist. Zwischen diesen alten Menschen und diesem neuen. Dass das ein täglicher Kampf ist und ein tägliches Hin und Her. Eine tägliche Entscheidung, wen man füttert. Eine tägliche Entscheidung, wem man mehr vertraut. Ne? Und das geht jedem Bruder und jeder Schwester weltweit so. Ne? Das ist der ganz natürliche Kampf mit unserem alten Ich. Aber ich bin froh, dass wir denen nicht mehr ergeben sein müssen. Wir müssen nur dem vertrauen, der die Kraft hat, die Dinge zu ändern. Und das sollte unser eigentlicher Kampf sein. Nicht festzuhalten, Gott zu suchen. Damit uns nicht dürstet und damit uns nicht hungert. Ja, ich danke dir, dass das so fest steht hier. Und ja, dass das Wort von dir ist heute und dass du mit uns bist. Ich danke dir, dass wir Brüder und Schwestern haben, dass wir nicht alleine sind. Ja, wir uns alle trösten können, weil wir wissen, was für ein Kampf das ist, ja. Und danke, dass wir nie einen Grund haben aufzugeben, dass wir immer einen Grund haben, dich zu suchen. Dass du mit uns redest und uns kommst, dass du unsere Gedanken immer wieder lenken willst auf dich, auf die Wahrheit, auf das Licht. Ja, und so bitten wir dich, dass du uns im Licht hältst, dass du uns den Weg bereitest und zeigst, ja, dass du uns immer wieder die Wahrheit gibst, sodass wir nicht den Lügen glauben. Stärke du uns, sodass wir ein Leben in dir führen, Herr Jesus. Dass wir schaffen, unseren Durst zu stillen bei dir und unseren Hunger. Ja, dass wir uns nicht satt trinken wollen an unseren Tränen, weil von Salzwasser wird man krank und stirbt. Ja, ich bitte dich, dass du uns da immer weiter zur Seite stehst. Und Herr, ich will dir danken. Danken dafür, dass du das tust, dass es dein Wille ist, dass du dich dafür schon lange vor uns entschieden hast. Dass es feststeht und dass sich daran nie was ändern wird. Egal wie ich mich fühle, egal was ich aus dir mache in meinem Glauben. Ja, du stehst fest und bleibst. Und dafür liebe ich dich. Ja, dafür danke ich dir einfach von ganzem Herzen. Ja. Also hilf uns in unserem täglichen Kampf. Ja. Und oft ist mein Kampf gar nicht wegen Sünde, sondern wegen dem. Ja. Also tröst uns weiter und führt uns weiter in Wahrheit. Bis wir nach Hause kommen. Herr, bitte komm bald. Auch bis dahin stärke uns. Und danke, dass du das machst. Amen.
Kurz und knackige Page heute noch.